Diese Folge wird euch präsentiert von unserem Kooperationspartner Nomos Verlag. Willkommen zu einer neuen Folge Kurz erklärt. Wir sind Basti und
Theresa. Jeden Montag erklären wir euch materielles Zivilrecht von A bis B, beginnend mit BGB AT bis hin zum Bereicherungsrecht. Dabei kommt es uns darauf an, dass hier nicht nur Jurastudierende, sondern auch Referendare und Referendarinnen was mitnehmen.
Ja, heutiges Thema. Wir sind immer noch im Inhaltsirrtum. Wir haben gesagt, lernt die Unterfälle auswendig, damit ihr in den Klausuren schnell einordnen könnt, wo befinde ich mich gerade, weil die Unterfälle im Wortlaut schon meistens genau darauf hinweisen, wie man das am besten einkategorisieren kann. Wir haben in der letzten Folge da als Beispiel, sehr gutes Beispiel, den Verlautbarkeitsirrtum und den Irrtum über den Interpretationsrahmen, also Irrtum über die Begleitumstände und so weiter, schon besprochen. In der heutigen Folge schauen wir uns den Rechtsfolgenirrtum an. Das, was man eigentlich aus dem Strafrecht kennt, ne, so ein bisschen. Kommt jetzt auch hier zum Tragen, gerade beim, also als Unterfall des Inhaltsirrtums. Und dazu haben wir euch auch einen Fall mitgebracht. Was besonders Schmackhaftes, würde ich mal sagen. Und zwar
verrat's noch nicht.
Okay, gut, weil es bleibt spannend. Ich liebe ja schon Zivilrecht. Und dann noch aus diesem Themenbereich, finde ich super. Kann ich euch nur, schon jetzt schmackhaft machen. Gut. Dann, Theresa, wenn ich noch nicht sagen darf, welchen Fall wir heute machen, dann erzähl
damit
uns doch mal was Allgemeines.
Damit noch keiner ausschaltet.
Nein. Ja, nur doch. Ja,
also, gut. Also wir sind beim Rechtsfolgenirrtum.
Genau, erzähl uns mal ein bisschen, was ist das überhaupt? Was müssen wir da so Allgemeines beachten, kennen, differenzieren können?
Rechtsfolgenirrtum, ihr wisst, Rechtsfolgen, darauf kommt es an. Das ist euer Keyword. Bei einem solchen Irrtum beruht die Erklärung auf einer Fehlvorstellung. Wer hätte es gedacht? Über die Rechtsfolgen. Eine Fehlvorstellung über die Rechtsfolgen, die sich nicht aus dem Inhalt der Erklärung ergeben, sondern Kraft Gesetzes eintreten. Unabhängig vom Willen des Erklärenden ist eine Rechtsfolge durch die Rechtsordnung an das Rechtsgeschäft geknüpft. Und jetzt ist natürlich die große Frage, kann man einen solchen Rechtsfolgenirrtum, wenn ich eine Fehlvorstellung über die Rechtsfolgen habe, anfechten? Ist dieser Irrtum beachtlich? Und da müsst ihr jetzt ganz, ganz genau aufpassen in der Klausur. Ihr müsst differenzieren, denn ein solcher Rechtsfolgenirrtum kann beachtlich sein. Und zwar kann er beachtlich sein, wenn die Erklärung wesentlich andere Rechtsfolgen auslöst als gewollt. Sich insbesondere auf die geschäftstypischen Charakteristika bezieht. Wesentlich andere Rechtsfolgen werden ausgelöst als die, die gewollt sind. Das Rechtsgeschäft erzeugt somit nicht die erstrebten, sondern davon wesentlich verschiedene Rechtsfolgen. Das ist vor allem der Fall, wenn genau das Gegenteil von dem eintritt, was gerade der Erklärende erreichen will. Und ihr grenzt das ab zu einem unbeachtlichen Motivirrtum. Der berechtigt nicht zur Anfechtung. Wann liegt ein solcher unbeachtlicher Motivirrtum in dem Fall vor? Wenn die Vorstellung vom Eintritt einer bestimmten Rechtsfolge nicht Eingang in den Inhalt der Erklärung gefunden hat und somit Wille und Erklärung nicht voneinander abweichen. Der Erklärende irrt sich in diesem Fall nur über tatsächliche Gegebenheiten, nämlich den Inhalt des Gesetzes oder einfach die allgemeine Rechtslage. Und dieser Irrtum, dieser Rechtsfolgenirrtum, ist als Motivirrtum in diesem Fall unbeachtlich. Und das gilt auch, wenn der Erklärende sich nicht über die gewollten, sondern nur über den Eintritt zusätzlicher oder mittelbarer Rechtswirkungen geirrt hat. Und jetzt, ich will das jetzt ein bisschen griffiger machen. Also auf jeden Fall merkt ihr euch die Begriffe, wann ist ein Rechtsfolgenirrtum beachtlich? Das Wort wesentlich, wenn wesentlich andere Rechtsfolgen eintreten als gewollt. Und unbeachtlich, wenn ein Irrtum vorliegt über die tatsächlichen Gegebenheiten. So, jetzt wird es ein bisschen transparenter. Sebastian, wir haben es ja schon angekündigt, wir machen ganz viele kleine Beispielsfälle, um ein bisschen das Ganze rund zu machen, sonst ist es wirklich verwirrend. Und zwar ein Beispiel für einen unbeachtlichen Motivirrtum. Sebastian geht zum Händler, der braucht ein neues Auto. Sag einfach mal ja.
Okay.
Und ja. Der Händler verkauft dir jetzt auch einen Gebrauchtwagen in der Vorstellung, die Mängelgewährleistungsfrist beträgt nur 6 Monate. Jetzt überlegen wir uns anhand dieser Stichwörter, ist jetzt eine wesentlich andere Rechtsfolge eingetreten? Nein, weil hier tritt ja die gewollte Rechtsfolge ein. Wenn ein Kaufvertrag zwischen den beiden Parteien zustande kommt, kriegt der Händler den Kaufpreis, hat Anspruch auf Kaufpreiszahlung und Sebastian auf Übergabe und Übereignung des Pkw. Das war ja das Wesentliche, die wesentliche Folge des Rechtsgeschäfts und die tritt auch ein, so wie gewollt. Nur liegt einfach noch ein Irrtum über zusätzliche tatsächliche Gegebenheiten vor, nämlich über die Frist der Mängelgewährleistung. Und hierbei, bei einer Gewährleistungsfrist, handelt es sich nur um eine Nebenfrage. Eine Nebenfrage, die das Gesetz abweichend von der Vorstellung dieses Gebrauchtwagenverkäufers regelt. Aber die mit dem Kaufvertrag hauptsächlich erstrebten Verpflichtungen, wie eben gesagt, Verpflichtung, Kaufpreiszahlung, das hat ja der Gebrauchtwagenverkäufer erreicht. Es tritt somit keine wesentlich andere Rechtsfolge ein, da er diesen Anspruch auf Kaufpreiszahlung hat. Ich denke, das zeigt es schon mal ziemlich gut. Jetzt ein Gegenbeispiel. Ist vielleicht immer noch ein bisschen schwammig. Deshalb ein paar Beispiele für einen beachtlichen, also einen anfechtbaren Rechtsfolgenirrtum. Um euch ein Gefühl dafür zu geben, was ist denn eine wesentlich andere oder eine ganz verschiedene andere Rechtsfolge? Wann tritt denn das Gegenteil ein? Und hier habe ich ein paar Beispiele, die lese ich euch mal aus dem Grüneberg vor. Und zwar ist das eigentlich absolut die Ausnahme. In der Rechtsprechung anerkannt ist zum Beispiel ein eBay-Angebot in Unkenntnis der Regelung, dass das Angebot schon am ersten Tag zum Mindestpreis angenommen werden kann. Oder die Bestellung einer Hypothek in der Annahme, sie erhalte die zweite Rangstelle, während sie tatsächlich die erste Rangstelle erhält. Ferner Ausschlagung der Erbschaft in der Annahme, sie verschaffe dem Ausschlagenden eine Befreiung von Auflagen, einen unbeschränkten Pflichtteilsanspruch oder statt der Vorerbenstellung die des Vollerben. Oder die ausdrückliche oder stillschweigende Annahme der Erbschaft, wenn der Erbe nicht weiß, dass er durch Annahme der Erbschaft den Pflichtteilsanspruch verliert. Und das letzte Beispiel, dazu habe ich einen Fall mitgebracht. Erbschaft. Sebastian hat jetzt schon angeteasert, er liebt Erbrecht.
Ja, viele mögen ja Erbrecht. Ne? Also aus dem Zivilrecht, immer wenn ich irgendwie mal mit jemandem spreche, der Zivilrecht mag, Erbrecht ist meistens auch dabei, weil es gar nicht so kompliziert ist eigentlich, wenn man mal einmal verstanden hat, wie diese Erbfolge ist und so weiter.
Ja, vor allem, ihr braucht im Examen, das habe ich jetzt die Erfahrung gemacht, oder in den Klausuren waren es echt Basics. Das sind Normen, die seid ihr mal durchgegangen, die habt ihr euch angemalt, die habt ihr mal durchgelesen und es sind keine völlig abgefahrenen Problemstellungen, sondern wirklich Basic-Fälle. Und da ist jetzt zum Beispiel hier einer, den wollen wir mit euch durchgehen und da geht es um den Paragraphen 2306 BGB. Und Sebastian schießt los, weil es ist ein Beispiel für einen beachtlichen Rechtsfolgenirrtum.
Genau, zum Sachverhalt. Die Parteien streiten darüber, ob die beklagte Miterbin der am 25.01.2012 verstorbenen Erblasserin geworden oder ob sie pflichtteilsberechtigt ist, weil sie nach Anfechtung der Versäumung der Ausschlagungsfrist die Erbschaft wirksam ausgeschlagen hat. Die Erblasserin, deren Ehemann 1998 vorverstorben war, hatte 4 Kinder, darunter die Beklagte. 2 Kinder waren vorverstorben. Der Kläger ist ein Enkel der Erblasserin. Sie hinterließ 3 Testamente vom 14.09.94, 18.04.2007 und vom 18.08.2008. die am 5.3.2012 vom Nachlassgericht eröffnet wurde. Im Testament vom 18.04.2007 setzte die Erblasserin die Beklagte zur Miterbin zu einem Viertel ein und zugunsten des Klägers sowie seiner zwei Geschwister ein Vorausvermächtnis hinsichtlich des Hausgrundstücks der So-und-So-Straße in So-und-So aus, welches sie in ihrem Testament vom 18.08.2008 wiederum mit einem Untervermächtnis unter anderem zugunsten der Beklagten in Höhe von 15.000 Euro belastete. Der Kläger wurde von der Erblasserin zum Testamentsvollstrecker bestimmt. Die Beklagte erhielt im März 2012 Kenntnis von den letztwilligen Verfügungen. Mit Schreiben vom 12.06.2012 erklärte die Beklagte die Anfechtung der Versäumung der Ausschlagungsfrist und gleichzeitig die Erbausschlagung. In dem Schreiben heißt es unter anderem: Ich wollte die Erbschaft in Wirklichkeit nicht annehmen, sondern habe die Frist zur Ausschlagung versäumt, weil ich in dem Glauben war, dass ich im Fall einer Ausschlagung vollumfänglich vom Nachlass ausgeschlossen wäre, und zwar auch bezüglich von Pflichtteilsansprüchen und des zu meinen Gunsten eingeräumten Untervermächtnisses. So, das ist eigentlich genau dieser Satz, um den es sich jetzt in unserem Fall dreht. Genau. Erbrecht müsste jetzt gar nicht beherrschen.
Nämlich die Annahme der Erbschaft, wenn der Erbe nicht weiß, dass er durch die Annahme der Erbschaft seinen Pflichtteilsanspruch verliert. Das ist diese Kernaussage des Ganzen. Und wir lesen uns doch mal ganz kurz den Paragraphen 2306 Absatz 1 durch.
Ich habe noch einen Satz aus dem Sachverhalt. Mhm. Sie sagt auch noch: Ich habe mich also über den rechtlichen Regelungsgehalt des Paragraph 2306 BGB geirrt, der zu einem Irrtum über die Rechtsfolgen der Nichtausschlagung führte. Und den Paragraphen lese ich euch jetzt mal vor.
Genau.
Ist ein als Erbe berufener Pflichtteilsberechtigter durch die Einsetzung eines Nacherben, die Ernennung eines Testamentsvollstreckers oder eine Teilungsanordnung beschränkt, oder ist er mit einem Vermächtnis oder einer Auflage beschwert, so kann er den Pflichtteil verlangen, wenn er den Erbteil ausschlägt.
Aha, und da steht ganz genau drin, der Erbteil muss ausgeschlagen werden, dass er den Pflichtteil verlangen kann. Und bei unserem Fall, ganz kurz zusammengefasst, war es so, ein Erbe wurde eingesetzt, nämlich die Beklagte zur Miterbin, zu ein Viertel. Und weiterhin wurde ein Testamentsvollstrecker ernannt. Der Kläger wurde von der Erblasserin zum Testamentsvollstrecker bestimmt. Und jetzt steigen wir doch mal in die Lösung des Falls ein, ob hier die Beklagte Recht hat, indem sie sagt, sie hätte über den rechtlichen Regelungsgehalt des Paragraphen 2306 BGB geirrt, der dann zu einem Irrtum über die Rechtsfolgen der Nichtausschlagung führte. Das schauen wir uns an, und das ist jetzt ganz wichtiger Fall, dass ihr versteht, was ist denn wesentlich? Was sind diese wesentlich anderen Rechtsfolgen? Und hier hat der BGH folgende Entscheidung getroffen.
Werbung. Auch heute haben wir wieder eine Empfehlung für euch, und zwar vom Nomos Verlag, das Buch Schuldrecht, gesetzliche Schuldverhältnisse von Pfeiffer. Warum empfehlen wir euch das? Einfach deswegen, weil das auch natürlich demnächst drankommen wird und weil ich mich noch an meine früheren Semester zurückerinnere und gesetzliche Schuldverhältnisse immer ein Feld war, was sehr breit ist. Ne? Also gerade am Anfang war, es gibt sehr umfasst vom Deliktsrecht, Bereicherungsrecht, nennt man noch was, Theresa? Bereicherungsrecht, GOA, genau. Und die Themen sind super breit und es ist gut, wenn man da ein Lehrbuch hat, was einem das kurz und knackig einmal einerseits natürlich erklärt, aber auch wieder viel mit Schemata arbeitet. Und das macht dieses Buch auf jeden Fall. Da könnt ihr gerne mal reinschauen. Theresa, was ist dein Lieblingsrecht aus diesem Bereich?
Tatsächlich Schadensersatzansprüche aus unerlaubten Handlungen. Also alles aus 823 fortfolgende finde ich total.
Deliktsrecht. Danke.
Ja, Deliktsrecht.
Ja, genau.
Vor allem die Tierhalterhaftung.
Ja, okay, die ist auch hier drin. Und was besonders gut ist eben bei diesen Nomos-Lehrbüchern ist, dass ihr immer nach den Kapiteln Wiederholungs- und Vertiefungsfragen habt. Das finde ich immer ganz gut, dass ihr einfach nochmal selbst für euch überprüfen könnt. Einerseits kann ich dieses Kapitel, andererseits könnt ihr diese Wiederholungs- und Vertiefungsfragen, Geheimtipp von mir, einfach als Karteikarten übernehmen. Ne? Schreibt ihr einfach ab, habt ihr eine Karteikarte, die schon dieses Thema perfekt umfasst, müsst ihr euch selbst nichts ausdenken.
Zeit gespart.
Genau. Werbung Ende.
Das Berufungsgericht hat hier zunächst ausgeführt, dass die Beklagte Erbin zu ein Viertel geworden ist. sie habe die unstreitig erfolgte Versäumung der Ausschlagungsfrist des 1944 BGB nicht wirksam angefochten. Das hält rechtlicher Nachprüfung nicht stand. Zu Unrecht verneint das Berufungsgericht das Vorliegen eines rechtlich erheblichen Irrtums der Beklagten. Und jetzt wichtig, aufgepasst. Der Anfechtungsgrund ergibt sich hier aus § 119 Absatz 1 BGB. Das wisst ihr nämlich schon. Die Sonderregeln über Frist, Form und Wirkung der Anfechtung verändern auch die Anfechtungsgründe nicht. Ein Inhaltsirrtum im Sinne von 119 Absatz 1 Variante 1 BGB kann auch darin gesehen werden, dass der Erklärende über Rechtsfolgen seiner Willenserklärung irrt, weil das Rechtsgeschäft nicht nur die von ihm erstrebten Rechtswirkungen erzeugt, sondern solche, die sich davon unterscheiden. Ein derartiger Rechtsirrtum berechtigt nach ständiger Rechtsprechung nur dann zur Anfechtung, wenn das vorgenommene Rechtsgeschäft wesentlich andere als die beabsichtigten Wirkungen erzeugt. Dagegen ist der nicht erkannte Eintritt zusätzlicher oder mittelbarer Rechtswirkungen, die zu den gewollten und eingetretenen Rechtsfolgen hinzutreten, kein Irrtum über den Inhalt der Erklärung, sondern ein unbeachtlicher Motivirrtum. Also hier habt ihr auch nochmal die Differenzierung wunderbar vom BGH erklärt. Wesentlich oder eben eine zusätzliche oder nur eine mittelbare Rechtswirkung. Das ist sehr schön. Ich denke, da habt ihr es schon sehr gut dran verstanden. Und auf dieser Grundlage, sagt der BGH jetzt, liegt ein beachtlicher Inhaltsirrtum gemäß § 119 Absatz 1 Variante 1 vor. Und warum? Die irrige Vorstellung des unter Beschwerung als Erbe eingesetzten Pflichtteilsberechtigten, er dürfe die Erbschaft nicht ausschlagen, um seinen Anspruch auf den Pflichtteil nicht zu verlieren, rechtfertigt die Anfechtung einer auf dieser Vorstellung beruhenden Annahme einer Erbschaft. Einfach zusammengefasst, der Erbe erreicht ja mit dem Verstreichen der Ausschlagungsfrist genau das Gegenteil dessen, was er mit der Erbschaftsannahme erreichen wollte, nämlich die Sicherung seines Pflichtteilsanspruchs. Die Erbin, die Beklagte in diesem Fall, die wollte ja, die Intention, der Wille ging nur darauf, dass sie ihren Pflichtteilsanspruch sichern will. Die wollte ja überhaupt gar nicht Erbe werden. Also die Rechtsfolge, dass sie Erbin wird, sollte überhaupt nicht eintreten. Und das ist ja die wesentliche Rechtsfolge aus dem Ganzen. Und hier sagt auch der BGH, dass der mit Beschränkungen und Beschwerungen belastete Erbe, wie hier die Beklagte, im Regelfall nicht wissen wird, dass sie die Erbschaft ausschlagen muss, um den Pflichtteilsanspruch nicht zu verlieren. Um nochmal das zusammenzufassen, es ist wirklich wichtig, ihr müsst differenzieren beim Rechtsfolgenirrtum, genau rauskristallisieren anhand jetzt dieser Fälle, die ich euch mitgegeben habe. Ein beachtlicher Rechtsfolgenirrtum liegt vor, den man anfechten kann, wenn die Erklärung wesentlich andere Rechtsfolgen auslöst als gewollt. Wie hier, das ist der beste Beispielsfall überhaupt vom BGH, man wird Erbe, man will aber nur den Pflichtteilsanspruch. Der Erklärende kann nur dann anfechten, wenn er die mit seiner Erklärung unmittelbar bezweckten Rechtsfolgen wegen entgegenstehender gesetzlicher Regelung nicht oder nur unter wesentlicher Abweichung erzeugen kann. Das sind absolute Ausnahmefälle. Deshalb kann der Erklärende nicht anfechten. Nicht anfechten, wenn das Rechtsgeschäft unerkannte oder ungewollte Rechtsfolgen hat, die Kraftgesetz neben die gewollte Rechtsfolge hinzutreten. Dann weichen Wille und Erklärung nicht voneinander ab, weil der Erklärende sich nur über tatsächliche Gegebenheiten irrt. Der nicht erkannte Eintritt zusätzlicher oder mittelbarer Rechtswirkungen, die zu den gewollten oder eingetretenen Rechtsfolgen hinzutreten, ist eben kein Irrtum, der angefochten werden kann, sondern unbeachtlicher Motivirrtum. Also ganz salopp aus den Fällen nehmt ihr mit, man schließt ja nicht den Kaufvertrag ab wie Sebastian, der zum Gebrauchtwagenhändler geht, weil man primär Gewährleistungsrechte haben will, sondern weil man sein Auto haben will, Anspruch auf Übergabe und Übereignung, unter anderem eben den Anspruch auf Kaufpreiszahlung haben will. Und ich habe das jetzt so oft gesagt mit wesentlich und ich hoffe, dass ihr meine Stimme hört in der Klausur, auch wenn sie euch zum Hals raushängt, dass sie im Examen immer dieses wesentlich andere Rechtsfolgen sagt, dass ihr euch daran erinnert und
das
an den
zusammen, ne?
das gehört ja zusammen. So oft das Wort jetzt benutzt zum Rechtsfolgenirrtum, verknüpft ihr auf jeden Fall das Wort wesentlich andere Rechtsfolgen werden ausgelöst und dann ist ein solcher Irrtum beachtlich und auch anfechtbar. Und damit haben wir auch ganz schnell Sebastians Lieblingsthema Zivilrecht verknüpft mit Erbrecht abgeschlossen.
Genau.
Und so furchtbar war es doch gar nicht.
Nee, war interessant. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder mit einem weiteren Unterfall zum Inhaltsirrtum. Welchen werdet ihr dann sehen? Bis dahin.
Tschüss.
Tschüss.